Deutschlandfunk.
Vor gut 7 Jahren ist Volodymyr Zelensky in der Ukraine zum Präsidenten gewählt worden. Seitdem hat es wegen des russischen Angriffskrieges keine Wahlen mehr gegeben. Im Krieg kann nicht gewählt werden, hieß es immer. Jetzt ist diese Woche aber was Besonderes passiert.
Demokratie не може бути заручницею Росії.
Die Demokratie dürfe keine Geisel Russlands sein. Das sagt Mikhailo Fedorov, der bis vor kurzem Verteidigungsminister und jahrelang einer der engsten Vertrauten von Zelensky war. Er fordert, es muss wieder gewählt werden.
Demokratie ist kein Luxus für Friedenszeiten. Demokratie ist, wofür wir kämpfen.
Was sollte man über Fedorov wissen? Und wie sehr setzt er Zelensky damit gerade unter Druck? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. In diesem Podcast schauen wir jeden Tag auf ein aktuelles Thema. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Freitag, der 21. August 2026. 9 Minuten ist das Video lang, das Mikhailo Fedorov am Dienstagabend auf Instagram gepostet hat. Er ist einer der prominentesten Politiker in der Ukraine. Und er sagt, erst wieder zu wählen, wenn der Krieg vorbei ist. Das geht nicht mehr.
Die Ukraine kann gleichzeitig einen Krieg kämpfen und eine Demokratie bleiben. Wahlen sind nicht einfach nur ein Stimmzettel. Jetzt ist der Moment, wo die Regierung die Bürger fragen muss. Das haben wir gemacht. Jetzt müsst ihr sagen, ob ihr uns noch vertraut, weiterzumachen.
Bevor wir gleich drauf schauen, was Fedorov sich von diesem Video erhoffen könnte und wie sehr er damit auch gerade für Unruhe sorgt, schauen wir erstmal auf ihn selbst. Jan Dahlmann aus dem Unboxing-News-Team hat sich Fedorovs Bio angeschaut. Jan, bis vor kurzem war Fedorov ja noch Verteidigungsminister unter Präsident Zelensky.
Genau, vor gut einem Monat ist er dann von Zelensky aber entlassen worden, als der seine Regierung einmal komplett umgebaut hat. Mhm. Bis dahin war Fedorov der einzige Minister, der ununterbrochen seit 2019 in der Regierung war. Also eigentlich kann man schon sagen, sehr wichtiger Mann und auch ein Vertrauter von Zelensky.
Was sollte man sonst über ihn wissen?
Also so auf den ersten Blick, er ist jung, 35 Jahre alt, hat so einen kurzen Militärhaarschnitt, trägt eigentlich immer Jeans und schwarzes T-Shirt, also selten Anzug. Er soll in seinem Büro ein Laufband haben und ein Speedbike. Aha. Und generell wirkt er eigentlich eher wie so ein neureicher Tech-CEO eigentlich. Ist ein sehr ambitionierter Mann, war er schon immer. Und er wirkt auf mich ein bisschen wie jemand, der schon immer einen Plan hatte und den auch durchzieht.
Woran erkennt man das?
Er kommt aus Saporischschja, das ist im Süden der Ukraine. Das ist ein Gebiet, das ist mittlerweile von Russland besetzt. Er hat da Soziologie und Management studiert. Und schon zu Uni-Zeiten war er politisch aktiv in der Hochschulpolitik. Da wurde er zum Studierendenbürgermeister gewählt. Das ist ungefähr vergleichbar vielleicht mit sowas wie einem Studierendensprecher im Studiparlament.
Ja.
Und er hat auch schon während des Studiums eine Agentur gegründet für Online-Werbung und für Social-Media-Marketing.
Also es war schon relativ früh klar, der Mann will was werden. Mhm. Und er hat ja dann vieles auch wirklich früh geschafft.
Ja, sein Talent hat dann auch der ukrainische Präsident Zelensky relativ früh erkannt. Schon für die Wahl 2019 hat er ihn in sein Team geholt. Da war er für den digitalen Wahlkampf zuständig. Und als Zelensky dann die Wahl gewonnen hat, hat er ihn zum Digitalminister gemacht.
Also es war wirklich eine steile Karriere.
Ja, und das halt alles auch noch, bevor er 30 war. Ne? Mhm. Also er war dann auch in der ukrainischen 30 unter 30 Forbes-Liste. Und die Forbes-Ukraine hat ihn auch mal als den größten Star in der ukrainischen Regierung betitelt. Mhm. Als Digitalminister sollte er dann die Ukraine digitalisieren. Er hat das Ministerium dann auch mehr geleitet wie halt so ein Startup-CEO, hat auch viele externe Tech-Leute dazu geholt und damit war er sehr erfolgreich.
Was hat er genau gemacht und womit war er so erfolgreich?
Er hat zum Beispiel eine App entwickeln lassen für staatliche Dienstleistungen. Das ist eine App, wo du digitale Dokumente wie ein Ausweis, Führerschein oder Impfzertifikate hinterlegen kannst oder worüber du deine Steuererklärung abgeben kannst zum Beispiel.
Das will ich auch.
Ja, das hätte ich auch gerne. Seit Kriegsbeginn 2022 hat er sich dann aber auch schon als Digitalminister immer mehr um militärische Angelegenheiten gekümmert. Er hat zum Beispiel damals eine sogenannte IT-Armee einberufen. Das waren freiwillige IT-Pros, die mit Cyberangriffen gegen Russland vorgegangen sind. Er hat die ukrainische Armee digitalisiert und er hat auch schon direkt bei Kriegsbeginn sich dafür eingesetzt, sehr viele Drohnen zu besorgen. Er gilt so als der Vater des ukrainischen Drohnenprogramms Und das ist mittlerweile ja wirklich eine der wichtigsten Technologien in diesem Krieg.
Das heißt, er hatte sehr früh auch schon dann mit dem russischen Angriffskrieg gegen sein Land zu tun. Da ist es ja dann vielleicht auch nicht so überraschend gewesen, dass er irgendwann Verteidigungsminister geworden ist.
Genau, das war er dann auch seit Anfang diesen Jahres, für 6 Monate ungefähr. Und da sollte er weitermachen, was er eigentlich schon als Digitalminister gemacht hat. Die Armee so schnell es geht noch digitaler machen. Mhm. Er hat das Verteidigungsministerium dann auch ordentlich umgebaut, hat auch da viele neue Leute dazu geholt von außerhalb, auch aus der Tech-Branche. Hat ein KI-Zentrum innerhalb des Ministeriums gegründet. Ja, vieles sollte einfach stärker datengetrieben sein, stärker automatisiert funktionieren, statt von Menschen entschieden zu werden.
Also auch da wieder eher Startup-CEO.
Ja, und er hat auch generell einen ganz guten Draht zu der Tech-Szene, sagt er. Eine seiner ersten Amtshandlungen war es auch am Anfang, einmal einfach Elon Musk dazu zu bringen, Starlink für die russische Armee abschalten zu lassen. Starlink, das ist so ein Satellitennetzwerk von SpaceX. Damit hat man überall auf der Welt Internet. Mhm. Und Fedorov sagt, das wäre einfach sehr wichtig gewesen im Drohnenkrieg gegen Russland. Also er sagt auch, er kommuniziert eigentlich dauernd mit Elon Musk, also scheint auch mit dem ganz gut klarzukommen.
Und wenn das alles so erfolgreich klingt, warum ist er dann entlassen worden?
Also die offizielle Version von Selenskyj, die ist, Fedorov und der Armeechef Sirski, der mittlerweile auch entlassen ist, sollen nicht mehr miteinander klargekommen sein. Die beiden sollen sehr unterschiedliche Ideen gehabt haben, sind halt auch sehr unterschiedliche Charaktere. Ne? Auf der einen Seite hast du diesen CEO-artigen jungen Typ, der ganz neue Ideen hat. Und auf der anderen Seite halt dieser ältere Armeechef, der noch in der Sowjetarmee ausgebildet wurde. Mhm. Fedorov selbst sagt, er habe kein persönliches Problem mit ihm gehabt. Und der Hauptgrund sei, dass er Teile der Armee zu sehr reformieren wollte. Gibt aber auch Berichte, dass Fedorov vielleicht einfach auch ein bisschen zu mächtig geworden ist und dass er ambitioniert war, Ambitionen auf das Präsidentenamt hatte. Und das hätte Selenskyj vielleicht nicht so gepasst.
Nach der Entlassung von Fedorov als Verteidigungsminister hat es in der Ukraine Demonstrationen gegeben. Tausende Menschen sind immer wieder auf die Straßen gegangen, obwohl Demonstrationen unter dem herrschenden Kriegsrecht eigentlich verboten sind. Bringt ihn zurück, hieß es beispielsweise. Und was Fedorov mit seiner Forderung nach Wahlen jetzt angestoßen hat, das kann uns mein Kollege genauer einordnen.
Ich bin Florian Kellermann, ich bin Korrespondent im ARD-Studio in Kiew seit 1,5 Jahren.
Der russische Angriffskrieg geht ja unvermindert weiter. Wie war jetzt die Nacht in Kiew?
Das war jetzt mal eine ruhige Nacht, im Gegensatz zur Nacht auf gestern, die sehr laut war, zwar kurz, das heißt, dieser Krach war kurz, war in Anführungszeichen nur eine halbe Stunde, aber es waren viele Raketen und sehr unangenehm. Diese Nacht war jetzt deutlich besser für uns in Kiew, aber es sind natürlich auch immer dann wieder andere Städte betroffen.
Wenn wir auf das Video von Mikhailo Fedorov schauen und seine Forderung nach Wahlen, was genau macht dieses Video so besonders?
Das ist schon eine Kampfansage an Selenskyj und es ist auch so gehalten. Das heißt, es ist in einem richtigen Wahlkampfton gehalten. Mhm. Es ist nicht so, dass er da jetzt ruhig argumentiert, ja, diese und jene Probleme gibt es und deswegen könnten wir vielleicht Wahlen abhalten, sondern das ist so richtig suggestiv. Man bekommt den Eindruck, Korruption ist an der Tagesordnung in der Regierung. Er wollte sie bekämpfen, der Präsident stellt sich dagegen, tut da nichts. Die Menschen haben das Vertrauen verloren in Selenskyj und in die Regierung. Und deshalb muss man jetzt eben auch über Neuwahl nachdenken, obwohl Krieg ist. Das heißt, er hat es eben nicht so, wie ich jetzt gemacht habe, argumentativ vorgetragen, sondern schon sehr suggestiv. Also auch mit Musik da unterlegt, auch mit Bildern unterlegt. Und ja, das war wie ein Wahlkampfauftritt.
Das heißt, du sagst, es ist schon eine Kampfansage. Was ist denn sein Hauptargument, dass er jetzt sagt, okay, Neuwahlen müssen irgendwann mal her?
Er sagt, klar, wir haben Krieg, insofern kann man es schon verstehen, wenn jemand gegen Wahlen ist, aber es gibt eben große Probleme mit der Regierung, mit Präsident Selenskyj und der bringt da eben diese ganzen Korruptionsvorwürfe, die es gibt von Antikorruptionsbehörden, die Ermittlungen und sagt, da ist eben sozusagen eine Linie überschritten, da ist dieser Vertrag, den die Gesellschaft mit Selenskyj in gewisser Weise hatte, es ist Krieg, wir kämpfen, wir können jetzt nicht wählen, dieser Vertrag ist irgendwie aufgekündigt von Seiten von Selenskyj, der gilt nicht mehr und deswegen muss gewählt werden, seiner Ansicht nach, obwohl Krieg ist und obwohl das jetzt eben schwierig ist.
Hat er da mit Blick auf die Korruptionsvorwürfe einen Punkt? Also er nennt ja keine Namen ganz konkret, sagt aber, die Korruption reicht bis in die obersten Regierungsmitglieder mit rein. Also dieser Vorwurf, kann man sagen, was da gerade so dran ist?
Er hat da auf jeden Fall einen Punkt. Er nennt tatsächlich keine Namen, aber in diesem Video von ihm werden ja auch immer wieder Personen eingespielt. Unter anderem der ehemalige Leiter vom Präsidialamt, Yermak. Auch ein wichtiger Abgeordneter von Selenskis Partei, Arachamia, wird eingeblendet. Und das sind eben beide Personen, die vorkommen in diesen Korruptionsermittlungen der Antikorruptionsbehörden. Und wenn man jetzt sieht, dass wieder ein Korruptionsskandal hochgeploppt ist, eigentlich eine Verlängerung des Skandals, den es schon im vergangenen Jahr gab, dann hat man schon das Gefühl, irgendwie scheinen die das nicht verstanden zu haben, da die Mächtigen in der Ukraine, dass Krieg ist und dass gerade jetzt sich selber zu bereichern noch schwerer wiegt und ein noch größeres Verbrechen ist als in Friedenszeiten.
Welche Reaktionen hat es auf dieses Video und die Forderung, über Neuwahlen nachzudenken, gegeben?
Es hat eine Diskussion gegeben, das heißt, die gibt's immer noch. Ich habe mit einigen gesprochen, die gesagt haben, wir waren eigentlich gegen Neuwahlen, aber Fedorov hat hier einen Punkt. Wir sollten darüber nachdenken. Wir können das jetzt nicht einfach so übers Knie brechen und sagen, na ja, es sind überfällig, also machen wir das jetzt, weil es eben sehr schwierig ist. Aber vielleicht gibt's ja irgendwelche Zwischenwege.
Hat Selenskyj eigentlich reagiert inzwischen?
Nee, Selenskyj hat sich bisher nicht geäußert.
Neuwahlen im Krieg, das geht nicht unter herrschendem Kriegsrecht, so hieß es ja auch immer bisher. Wenn wir uns aber trotzdem mal die Frage stellen, wäre es irgendwie möglich, neu zu wählen, sollte der Krieg weitergehen?
Also es gibt zwei Probleme. Das eine ist das juristische Problem, dass es eigentlich verboten ist, wenn man die Gesetze sich anschaut und auch die Verfassung. Ja, wahrscheinlich kann man versuchen, Schlupflöcher zu finden, irgendwelche Lösungen, die dann vielleicht nicht hundertprozentig okay sind, rechtsstaatlich, aber dann doch irgendwie als Notlösung durchgehen. Und das andere sind natürlich die praktischen Probleme, dass man ja eigentlich keinen normalen Wahlkampf führen kann, wenn jeden Tag Bomben, Raketen auf ukrainische Städte fliegen. Wie wollen da sich Kandidaten, Kandidatinnen ins Spiel bringen? Wie wollen die auftreten? Wenn die Menschen ja bei den Veranstaltungen sind und nach 2 Minuten müssen sie dann in den Schutz Keller, weil eben gerade wieder Luftalarm ist. Ne? Und auch die Medienlandschaft ist ja in gewisser Weise ja weniger pluralistisch als in Friedenszeiten. Das heißt, es gibt zum Beispiel im Fernsehen so einen Telemarathon, heißt es, der mehr oder weniger das sagt, was die Regierung möchte, was Selenskyj, wie er das sieht, wenig Kritik an ihm. Und insofern ist es auch nicht wirklich nicht so demokratisch, wie es eben sein sollte eigentlich, wenn jetzt Wahlen stattfinden würden.
Weiß man, wie die Bevölkerung insgesamt zu Neuwahlen gerade stehen würde? Du hast gesagt, du hast mit einzelnen Leuten gesprochen, die sich vielleicht jetzt doch auch für Neuwahlen entscheiden würden. Aber weiß man, wie es so in der gesamten Bevölkerung aussieht?
Ja, das Thema ist ja nicht ganz neu. Yeah. Donald Trump hat es immer wieder aufgebracht. Der US-Präsident hat es sich wahrscheinlich abgehört bei Wladimir Putin, dem Kreml-Chef, der immer mal wieder sagt, Selenskyj ist eigentlich gar nicht mehr der legitime Präsident der Ukraine und so. Und insofern wurde das tatsächlich auch immer wieder gefragt. Es gibt Umfragen und die zeigen schon, dass mehr Leute als, sagen wir mal, vor einem halben Jahr der Ansicht sind, dass man Wahlen im Krieg abhalten sollte. Da gibt es schon eine Tendenz dahin. Also die Nachfrage nach Wahlen ist da, aber es ist immer noch eine große Mehrheit, die sagt, nee, das geht nicht. Wir sollten abwarten, bis wir einen Friedensvertrag haben. Und jetzt nicht im Krieg das tun. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass sich die Meinung da ändert. Wie gesagt, es gibt eine Tendenz, jetzt gibt's Fedorov. Vielleicht kippt die Stimmung in der Hinsicht.
Was glaubst du, sind die Ambitionen von Fedorov? Auch mit diesem Move, mit diesem Video jetzt, was er diese Woche eben veröffentlicht hat, mit dieser Forderung nach Neuwahlen, die ein sehr großes Echo irgendwie hervorgerufen wird. Was sind seine Ambitionen?
Ich denke, er will ganz klar etwas machen aus seiner Popularität. Er ist ja wirklich sehr populär. Weit über 50% der Menschen vertrauen ihm.
Ist auch mehr als bei Selenskyj, ne?
Sogar ein bisschen mehr als bei Selenskyj, ja. Hm. Und bei Selenskyj kann man ja auch immer sagen, da sagen die Leute das eher, weil sie eben der Ansicht sind, im Krieg dürfen wir jetzt unseren Präsidenten nicht demontieren. Man sieht auch, dass Selenskyj ein ziemlich starkes Anti-Rating hat, was Fedorov nicht hat. Also Leute, die sagen, den würde ich auf gar keinen Fall wählen. Und der ist 35 Jahre alt, also Fedorov, die Zukunft liegt vor ihm. Und ich denke, er will was werden in der ukrainischen Politik und hat dazu alle Voraussetzungen, vor allem, weil er eben auch gerade bei den jüngeren Leuten sehr, sehr gut ankommt. Und ich meine, die sind eben nun mal die Zukunft. Und ich denke, da will er drauf bauen und will eine politische Karriere in der Ukraine, eine selbstständige politische Karriere beginnen.
Ja, es gibt ja durchaus auch Stimmen, die es aber auch gerade kritisch sehen, dass Fedorov diesen Vorstoß macht und die eben sagen, boah, es herrscht Krieg, wir müssen uns weiter gegen Russland wehren, wir können so eine Diskussion, so eine bisschen Destabilisierung im schlimmsten Fall gerade nicht gebrauchen.
Ganz klar, das ist ja auch ein gutes Argument, aber diese Stimmen können auch wiederum innenpolitisch motiviert sein. Das können auch Leute sein, die eben einfach gerne Selenskyj weiter im Amt sehen wollen und ihm auch eine zweite Amtszeit wünschen, wenn es dann Wahlen gibt nach einem Friedensschluss. Ich finde schon auch wichtig, dass man eben sagt, es ist gut, dass es in der Ukraine weiterhin einen kritischen Blick gibt auf die Regierung und auf Selenskyj, dass man sich weiterhin so äußern kann, wie es Fedorow jetzt tut und Missstände anprangern kann. Und selbst wenn es keine Wahlen gibt, finde ich sehr positiv, dass trotzdem eben dieses Korrektiv der Gesellschaft weiter da ist.
Fedorow selbst hat in einem Interview mit CBS News vor ein paar Tagen übrigens Folgendes gesagt.
Ich habe a lot of different plans. And it's important that I'm on my mission to defeat Russia and to save our country and to achieve all the goals to build the beautiful country.
And you can achieve those missions outside of government
too. Of course, of course.
Er habe viele Pläne. Seine Mission sei es, Russland zu besiegen, und das könne er auch außerhalb der Regierung. Was glaubt mein Kollege Florian Kellermann in Kiew? Mit all dem, was wir diese Woche jetzt gesehen haben, diese Forderung von Fedorow, die Kritik und die Vorwürfe gegenüber der Regierung. Wie sehr steht Präsident Selenskyj dadurch unter Druck?
Vor einem Jahr, würde ich sagen, war der Druck noch höher, weil ja auch die Situation noch dramatischer war. Denn da sollten ja diese Antikorruptionsbehörden direkt entmachtet werden per Gesetz. Und dieses Gesetz hat Selenskyj schon unterschrieben. Und de facto wären sie dem Generalstaatsanwalt untergeordnet worden, den wiederum Selenskyj bestimmt. Und das war schon ein sehr, sehr großer Skandal und auch eine sehr große Gefahr für die ukrainische Demokratie. Da gab es große Proteste im Inland, auch aus dem Ausland kritische Stimmen. Das wurde dann zurückgenommen. Ich finde, das war noch eine größere Krise innenpolitisch für Selenskyj. Aber das, was jetzt passiert, vor allem diese Korruptionsaffäre, wenn die sich auswächst, das wird auch nicht einfach für ihn.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Katja Vossenberg, Justus Wolters, Jan Dahlmann, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Lasst uns gerne Bewertung da auf Spotify oder Apple Podcasts und schickt den Podcast gerne an andere. Da freuen wir uns. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.